Zweiter Tag im Verbotsprozess gegen das Kompaktmagazin. Und wir sind jetzt so gegen 17 Uhr in einer etwas eigenartigen Situation. Es könnte heute noch ein Urteil fallen. Es muss aber nicht. Allerdings, die gesamte mündliche Verhandlung ist im Wesentlichen beendet. Und genau die möchte ich jetzt besprechen mit Björn Clemens. Er ist ebenfalls Jurist, Strafverteidiger, aber ich glaube, Sie kennen sich auch im Verwaltungsrecht ganz gut aus.
Ja, es ist richtig. Ich bin im Moment überwiegend Strafverteidiger, aber ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Also das ist meine originale Materie. Und da hat man auch sehr viele Verfahren solcher Art, aber auch waffenrechtlicher Verbote. Das ist die ganze politische Materie, die sich da im Rechtskampf niederschlägt.
Sie haben den Begriff eben schon in den Mund genommen, Rechtskampf. Also Kampf, das hat ja was von Sieg und Niederlage, aber schon in einer höheren Art und Weise, mit einer höheren Bedeutung. Geht's hier nur um, in Anführungsstrichen, einen Fall oder ist es ein größerer Kampf, der hier in Leipzig ausgetragen wird?
Ja, also es ist natürlich dadurch ein Kampf. Man zwingt ja durch bestimmte behördliche Maßnahmen die Betroffenen dann dazu, Rechtsmittel einzulegen. Das ist ja immer ein Kampf. Da gibt's ja eine ganz bekannte Publikation auch von Savigny, der Kampf ums Recht. Also das ist ja vor Gericht so. Das haben wir ja heute auch erlebt. Die Argumente werden ausgetauscht, kontradiktorisch, wie es der Vorsitzende genannt hat. Und dann gibt's am Ende eine Entscheidung. Also natürlich ist es ein Kampf. Das ist auch im Zivilrecht nicht anders. Hier haben wir jetzt die Besonderheit, dass ja politische Argumentationen und Publikation Ausgangspunkt zunächst einer behördlichen Entscheidung waren, eines Verbots. Und das wiederum bildet den Anknüpfungspunkt für die Klage, die hier verhandelt wird.
Wie haben Sie den Prozess, der ging jetzt bisher zwei Tage, erlebt? Am Anfang, also am ersten Tag, da ging es ja so mehr um so die technische Frage, ist das Vereinsrecht anwendbar? Also ist die Kompaktmagazin GmbH ein Verein? Da ging es unter anderem um die Frage, ob Jürgen Elsässer ein Diktator ist, wie er sich selbst bezeichnete, also ob es einen gemeinschaftlichen Willen gibt. Heute ging es mehr um inhaltliche Fragen, unter anderem um den ethnischen Volksbegriff, also ob Kompakt diesen verwendet, darauf aufbaut. Wie haben Sie die juristische Auseinandersetzung hier heute inhaltlich erlebt?
Ja, das ist völlig richtig, was Sie sagen. Der Fall birgt also eine ganze Menge an juristischen Hochkomplexen und auch rein ja rechtlich interessanten Fällen und Materie. Also das könnte man nicht nur zum Gegenstand einer Examensarbeit, auch einer Doktorarbeit machen. Vereinsrecht versus Presserecht, das hatten Sie erwähnt. Das ist aber, glaube ich, letztlich nicht das, was die Parteien interessiert und auch den Beobachter nicht. Heute kam es, Sie sagten es, zu der entscheidenden Frage, nämlich den Volksbegriff. Wir haben seit 2017 die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die da lautet, dass die Vertretung oder der ein auf das Volkstum bezogene Staatsbürgerschaftsbegriff gegen die Menschenwürde verstoßen solle. Ich halte das für fragwürdig, dass das eine richtige Entscheidung war. Die Klägerseite hat hier, das ging ein bisschen unter, aber das war ein entscheidender Hinweis, zu Recht darauf hingewiesen, dass das Grundgesetz nach seiner ganzen Entstehungsgeschichte, nach den dogmatischen Voraussetzungen, auf denen es ja aufgebaut hat, diesen volkstumsbezogenen, diesen ethnischen Begriff zugrunde legt. Nun sieht Karlsruhe das anders im Verbotsverfahren von 2017, im zweiten NPD-Parteiverbotsverfahren. Und daran ist das Bundesverwaltungsgericht gebunden. Und heute hat sich dann die Frage gestellt, wie sehr das ins Zentrum rücken würde. Und da haben wir dann erleben müssen, dass das wirklich der kardinale Punkt ist. Die Vertretung des Bundesinnenministeriums hat nämlich gesagt, es kommt hier nicht auf eine Wesensgleichheit von Kompakt zum Nationalsozialismus an. Es komme nicht auf ein rassenbiologisches Weltbild an. Es komme darauf an, ob bei Kompakt der ethnisch-kulturelle Volksbegriff propagiert würde. Und das Gericht hat sich das indirekt zu eigen gemacht, der Vorsitzende, indem er nämlich mehrfach gesagt hat, das wäre hier von großem rechtlichen Interesse, beispielsweise auch zu sehen, wie denn in diesem Zusammenhang die Remigrationsdogmatik von Martin Sellner sei. Also Martin Sellner, den ich hier, glaube ich, nicht vorstellen muss, ist auf diese Weise hier zu einer zentralen Figur des Prozesses geworden. Und das heißt also, dass das kann ja nur entscheidungserheblich sein, wenn das Gericht nach einer Vorbefassung zu der Ansicht gekommen ist, dass dieser Begriff gegen die Verfassung verstoße. Sonst würde das nämlich nicht von Diskussionsinteresse sein. Und das heißt, das zeigt, dass dieses Urteil, und zwar egal, ob jetzt pro, kompakt oder contra, ganz erhebliche Auswirkungen auf die Arbeit der gesamten nationalen Opposition in diesem zentralen Punkt des Volkserhaltes haben wird.
Wir haben gesagt, die Klägerseite, ich will es mal vielleicht für einige Zuschauer klarstellen, der Kläger ist in dem Fall Jürgen Elsässer oder das Kompaktmagazin, da würde man ja landläufig sagen, na, der verteidigt sich doch, aber er verteidigt sich dadurch, dass er geklagt hat gegen das Bundesinnenministerium, deshalb der Kläger, in dem Fall die Kompaktmagazin GmbH. Ich würde das gerne mal präzisieren, vielleicht auch ein bisschen zuspitzen. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir hier in Leipzig zu einem türkischen Imbiss gehen, dann würde der Besitzer sagen, ich bin ein Türke. Und wenn wir zu einer vietnamesischen Gaststätte gehen, würde die Besitzerin sagen, ich bin Vietnamesin. Wären das jetzt Verfassungsfeinde, wenn das Urteil so ausfällt, wie das Bundesinnenministerium es möchte?
Naja, das ist eben einer von verschiedenen Wertungswidersprüchen. Der Vorsitzende hat ja selber darauf hingewiesen, dass wir diesen Volksbegriff ja auch im Selbstbestimmungsrecht der Völker kennen und hat ja selber gesagt, das ist ethnisch bezogen. Aber im Grundgesetz sei es anders, weil das Grundgesetz dann auf einen Staatsbürgerbegriff rekurriert oder den auch ausgeprägt hat. Da haben wir also den Widerspruch zwischen verschiedenen Volksbegriffen. Nur müsste man ja eigentlich sagen, der Staat geht dem Gesetz voraus, ein Volk schafft sich das Gesetz und deshalb ist dieser ethnische Begriff dann auch im Staatsbürgerschaft in den Staatsbürgerbegriff eingekleidet. Das ist aber in Deutschland geändert worden im Jahre 1999, denn da hat man von diesem bis dahin ja geltenden Abstammungsbegriff Abstand genommen und seitdem wird eben auch jeder ein Deutscher, der hier geboren wird, unabhängig von seiner Ethnie. Deshalb läuft das seitdem auseinander. Vorher mit Abweichungen, die es immer gab, davon spreche ich jetzt nicht, aber vorher lief es im Grundsatz nicht auseinander. Ja, und dann kommen wir zu dem, was Sie jetzt sagen. Ich denke mir schon, dass wir hier ähnlich wie in einem Völkerstaat, sagen wir mal Österreich-Ungarn oder auch Jugoslawien zeitweise oder der Sowjetunion uns der Situation annähern, dass Menschen sagen, ja, ich bin zwar Bundesbürger, so würde ich das dann sagen, die Türken würden sich, nehme ich mal an, als Bundesbürger bezeichnen, aber gleichzeitig auch als Deutsche. Und da kann ich Ihnen ein gutes Beispiel nennen. Ich habe hier gerade einen Strafprozess, da ging es ganz andere Fragen und da haben wir dann Sprachnachrichten abgehört und dann sagte der eine von der Volksgruppe A, oh, das ist geil, wir sind so und so und wir mögen euch von den anderen auch. Und das waren alles staatsrechtlich gesehen Deutsche. Aber ich denke schon, die Menschen selber haben da ein etwas differenzierteres Empfinden.
Hat da 1999 der Gesetzgeber quasi das Volk abgeschafft?
Also 1999, das ist eine sehr interessante Betrachtung. Wir könnten jetzt hier dieses Interview sprengen. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass zwei der führenden Staatsrechtler, nämlich Josef Isensee und auch der Rupert Scholz, der immerhin ja mal Verteidigungsminister war und auch Kommentator eines der angesehensten Grundgesetzkommentarwerke, damals die Verfassungswidrigkeit moniert haben. Und Isensee hat sogar gesagt, diese Abänderung des Staatsbürgerschaftsrechts sei ein Staatsstreich durch das Parlament gewesen. Denn dort ist ja über diesen, ich sage mal, Winkelzug der einfach gesetzlichen Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts der Souverän verändert worden. Und das ist meines Erachtens bis heute überhaupt nicht richtig verstanden und auch nicht aufgearbeitet worden und auch damals nicht. Ich habe damals schon in dem Bereich gearbeitet, fand man in den meisten juristischen Fachpublikationen ausschließlich rechtstechnische Fragen erörtert, aber die Grundsatzfrage, ob es denn überhaupt rechtens damals war, das Staatsvolk zu ändern, den Souverän zu ändern, der nach Artikel 20 Grundgesetz ja alles bestimmt, an der Ewigkeitsgarantie teilhabt. Das ist nie in der gebührenden Tiefe erörtert worden. Und wenn man diese Frage jetzt stellt und dann vielleicht sogar zu einem Ergebnis käme, das war ein so schwerwiegender Verstoß, dass die Änderung damals nichtig war, dann würde man ja rückwirkend die ganze Staatsbürgerschaftsfrage heute auch ganz anders beantworten, wenngleich natürlich viele der Eingebürgerten dann andere rechtsstaatliche Grundsätze für sich ins Feld führen könnten, Vertrauensgrundsatz und Rückwirkungsverbot und so weiter. Das ist völlig klar. Diese Individualrechte, die gilt es zu berücksichtigen. Aber ich meine jetzt diese grundsätzliche Betrachtung, das heutige Staatsbürgerschaftsrecht so absolut zu setzen und zu übersehen, dass diese Änderung damals auf einem, wie ich finde, fragwürdigen Vorgehen beruhte, dass, ich wiederhole es nochmal, ein Staatsrechtler einen Staatsstreich genannt hat. Das meines Erachtens sehr schwerwiegend und muss auch bei der Diskussion irgendwie mitschwingen.
Sie haben gesagt, dieses Urteil, sollte es so ergehen, hätte massive Auswirkungen auf die Opposition, auf andere Medien. Was heißt das konkret? Hieße das, dass zum Beispiel ein Verbot der AfD oder auch anderer Parteien, die den ethnischen Volksbegriff zumindest nicht negieren, anderer Medien, die das tun, dass das dann quasi die Folgewirkung wäre?
Also ich setze dabei voraus, dass diese Frage entschieden wird. Wir können ja im Moment nur spekulieren und es könnte ja theoretisch immer noch sein, dass das Gericht in einem vorherigen Prüfungspunkt stehen bleibt und zu dem Ergebnis kommt, Vereinsrecht sei ja nicht anwendbar und dann ist das Urteil fertig. Dann wird diese Frage nicht geklärt. Ich sagte eben schon, das glaube ich deshalb nicht, weil das hier in der Diskussion erstens so eine große Rolle gespielt hat und zweitens, weil der Vorsitzende ja selber auch gesagt hat, es sei so, also interessant für das Verfahren, wo denn jetzt der Migrationsbegriff einzuordnen sei. Wenn das Gericht dazu Stellung nimmt, und zwar in Fortschreibung und zu erwartender Fortschreibung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dann müssen wir befürchten, dass es heißt, auch die Propagierung eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs, eines Ethnopluralismus, der Terminus fiel ja mehrfach, dass eine weitere Verwendung dann unter dem Vorbehalt der Rechts, also oder in Konflikt mit der Rechtsordnung kommt. Das kann dann Verbote nach sich ziehen. Das könnte im Extremfall auch Strafverfahren nach sich ziehen. Das habe ich auch schon erlebt. Eine besonders aggressive Überbetonung des Volksbegriffes dann mit NS-Bezügen kann zu Strafurteilen führen. Also das wird ganz wesentlich sein, und zwar unabhängig von der Frage, wie es letztlich ausgeht. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen. Es ist ja unabhängig von der Frage noch zu prüfen, ob die Kompakt GmbH, das haben wir eben erörtert, durchdrungen ist von dieser Begrifflichkeit, von dieser Propaganda, ob das Magazin davon geprägt ist. Das heißt, das Gericht hätte noch viele weitere Prüfpunkte, bei denen es dann im Einzelnen sagen kann, hier reicht es aber nicht. Wir können also durchaus, könnten ein Urteil bekommen, in dem noch einmal der Menschenwürdeverstoß dieses Volksbegriffes hervorgehoben wird, obwohl dann im Ergebnis kompakt das Verfahren gewonnen hätte. Aber das würde ja dann auch dazu führen, dass in der Zukunft die Diskussion oder die intensive Diskussion und Erörterung dieses Punktes nicht mehr möglich wäre, denn das so eine Verbotsschwert schwebt ja immer. Und das haben wir auch gehört, das Gericht prüft ja die Rechtmäßigkeit des Verbotes, ob es sie, wie es zum Zeitpunkt des Erlasses war. Wenn jetzt eine solche Rechtsprechung käme, dann hieße das für die Zukunft, man muss eben vorsichtig sein, um auch weiterhin nicht verboten zu werden. Da muss man Mäßigung an den Tag legen. Das gilt dann natürlich im weiteren Verlauf erst recht für die AfD. Wenn, betreibe jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber das ziehe ich ab aus dem, was wir gehört haben. Wenn dann beispielsweise in den Urteilsgründen, die ja auch in Rechtskraft erwachsen, langatmige Ausführungen zu Martin Sellners Remigrationskonzept auftauchen sollten, das kann man nach dem, was hier erörtert wurde, eigentlich erwarten. Dann erwächst auch das in Rechtskraft und dann sind die vielleicht auch für die Zukunft aus der Debatte ausgeschaltet. Und das könnte insbesondere für die AfD bedeuten, dass sie sich dann Zurückhaltung auferlegen muss oder dass es Stimmen gibt, die das fordern, dass also die ganze Debatte um dieses ja noch wirklich zentrale Thema für die Zukunft unseres Landes, dass die dann, ich möchte nicht sagen, komplett unterbunden werde, aber so stark neutralisiert wäre, dass sie dann eben jeden Wert verlöre. Das könnte schon Folge dieses Urteils sein. Und es gibt ja dann auch immer Stimmen, die das einfordern. Das kennen wir ja, die wechselseitigen Distanzierungen. Und dann wird es mit Sicherheit einen großen Teil von Aktivisten geben, die sagen, das dürfen wir jetzt nicht mehr. Also das wäre schon eine extreme Einschränkung.
Björn Clemens, Rechtsanwalt, Verwaltungsrechtler, Fachanwalt für Verwaltungsrecht hier in Leipzig im Bundesverwaltungsgericht am zweiten Tag des Kompaktverbotsprozesses.